Es werde Licht. Es ward Licht. Ja, es ist schön, dass wir Shabbat Shalom gesungen haben. Diesen Gruß, das Begrüßung, den wir benutzen schon am Donnerstag. Wir beginnen schon unsere Vorbereitungen schon Tage vorher. Und viele machen ihren Einkauf, Lebensmitteleinkauf am Donnerstag. Und wenn man jemanden trifft, den man vielleicht nicht am Shabbat treffen wird, also in ein paar Tagen, dann sagt man schon am Donnerstag Shabbat Shalom. So, wir wünschen alle den Frieden des Shabbats, diesen Vorgeschmack des messianischen Reiches. Und weil ich gerade vom Donnerstag redete, ich möchte nur erwähnen etwas über unsere Arbeit. Ich glaube, die meisten kennen uns schon, nicht weil wir so bekannt sind, aber weil wir hier schon etliche Male gewesen waren. Und unsere Arbeit heißt Le Mans an Zion, um Zions Willen. Und wir haben drei Wirkungsbereiche. Die erste, Hasbara, Aufklärung, Missverständnisse zu beseitigen und so weiter durch Vorträge, durch unsere Zeitschrift, durch Treffen mit Vertreter verschiedener Medien und so weiter. Hasbara, Aufklärung. Die zweite, wir haben einen Gebetsdienst. Wir erhalten viele Gebetsanliegen, bitten um Fürbitte durch Briefe aus vielen Ländern. Und wir nehmen diese wöchentlich zur Tempelgebetsmauer, zur Kottel, die Westmauer. Und dort beten wir für all diese Menschen, die uns geschrieben haben, für deren Gebetsanliegen. Gott hat diese Städte, diese Westmauer, diese Kottel, was eine Stützmauer zum Tempelberg ist, als Begegnungsstätte bestimmt. Und obwohl der Tempel nicht mehr existiert, die Römer konnten nicht Gott vertreiben. Und wir spüren ihn noch dort. Und es ist auch wunderbar, wenn wir weitere Briefe erhalten, die uns berichten, dass Gott Gebete erhört hat. Und es ist wunderbar, wenn jemand sagt, preis dem Herrn, er hat geheilt, preis dem Herrn. Ein Ehepaar, die keine Kinder haben konnte, plötzlich haben sie ein Kind oder jemand hat einen Job oder was immer. Es ist wunderbar. Nicht die Steine erhören Gebete, aber Gott erhört Gebete. Und drittens, und das ist eigentlich, was ich sagen wollte, unsere Arbeit ist auch ein Hilfsdienst. Wir haben karitative Dienste in Israel. Wir unterstützen zum Beispiel zwei Suppenküchen, eine in Haifa, eine in Jerusalem. Die eine für Holocaust-Überlebende, die andere für allgemeine bedürftige Menschen, hauptsächlich ältere Leute, viele aus Russland. Und dann an jeden Donnerstag helfen wir oder sponsern wir eine Verteilung von Lebensmittelpakete. Und jedes Paket, Karton, enthält Fleisch, Brot, Gemüse, Getränke, kein Alkohol, Getränke und verschiedenes, was eine Familie von 4 Personen braucht. Und diese werden verteilt an 9000 Menschen, die beweisen können, bestätigen können, dass sie bedürftig sind. Sie müssen einen Brief vom Sozialamt haben, also in Originalform und mit Unterschrift und Stempel und alles, was dazu gehört. Die Leute, die Verteilung tun, sind alle Volontäre. Also 9000 jede Woche für eine Familie von 4, also potenziell 36.000 Menschen werden dadurch gespeist. für Leute, die wählen müssen, habe ich genug Geld für Miete oder Medikamente oder Lebensmittel? Alles können sie nicht kaufen. Und das tun wir. Und das geschieht jeden Donnerstag. Warum? Weil der Schabbat nähert, sich nähert. Okay. Also, mein Thema heißt, und das will ich genau hier von unserem Programm lesen, Israel und die Gesetze des Universums. Ich möchte lesen, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Fässe des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Fässe des Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie an die Fässe des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und scheiden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Merken wir, es steht hier geschrieben aus Abend und Morgen. Wir folgen diese Reihenfolge und deshalb beginnt für uns jeder Tag am Abend. Also jetzt um diese Zeit beginnt ein neuer Tag. Übrigens meine Notizen, außer die Zitaten aus der Bibel, meine Notizen sind auf Englisch. So, ich muss hier, während ich rede, in zwei Sprachen denken und auch auf Hebräisch, weil ab und zu mal werde ich etwas auf Hebräisch hier auch zitieren. Ich hoffe, dass ich es alles richtig tun werde. Ich hatte nicht Zeit, es durch Google Translate zu übersetzen. Und ich wollte nicht meine Eltern damit noch belasten. So, ich glaube, es ist sehr zutreffend, dass wir heute am Schabbat die Schöpfung betrachten. Gerade heute am Schabbat. Übrigens heute, ich weiß nicht genau, wie es ist für Elbingerode, aber lass uns sagen Braunschweig. In Braunschweig beginnt der Schabbat erst um 21 Uhr und 25 Minuten. Und es beendet morgen Abend um 23 Uhr. Oh, das ist aber lang. Das sind keine 24 Stunden. Nein, wir mögen den Schabbat so sehr, wir haben etwas zugetan. Wir wollen es nicht beenden. Aber ich habe gesagt, es ist, ich glaube, zutreffend, dass wir gerade heute die Schöpfung betrachten. Der Schabbat war was zuletzt geschaffen wurde, wenn wir es so sagen können. Da war die Schöpfung und dann Schabbat. Gott ruhte. Was bedeutet Schabbat? Ruhen. Wenn auf einer Firma oder einer Fabrik, sie haben einen Streik, sie wollen nicht mehr arbeiten, wollen mehr Geld haben, wie heißt das auf Hebräisch? Ihr werdet etwas da merken. Schwita. Habt ihr gemerkt? Sch-b-t. B und W, B und W sind oft, das ist die gleiche Buchstabe auf Hebräisch. Sch-w-t. Schwita. Schabbat. Nicht arbeiten. Es bedeutet nicht etwas Schweres zu tragen, zum Beispiel. Ich könnte diese Klavier den ganzen Tag in meiner Wohnung hin und her tragen, wenn ich es tun könnte. Und das Ich würde vielleicht auch ein bisschen schwitzen, aber das ist nicht Arbeit. Arbeit, Melacha auf Hebräisch. Melacha bedeutet kreative Arbeit. Also ich darf nichts kreieren. Nichts schöpfen. Das ist die Bedeutung von Shabbat. Also, wenn ich will, wie gesagt, Klavier hoch und runter, die Treppen, 100 Mal. Das ist kein Problem. Aber wehe, ich nehme einen Bleistift, wie viel manche es jetzt tun. Der Shabbat hat noch nicht begonnen. Oder wehe, ich nehme ein Handy und damit zünde ich schon etwas. Da die Batterie, da ist eine Funke da drin. Elektrizität wird als Funken betrachtet. Okay, das wisst ihr schon. Ich habe es schon etliche Male hier erwähnt. Ich bedauere die Leute, die heutzutage nur ihre Bibeln lesen auf Tablet. Kennt ihr das? Manche Prediger tun das, man sieht es manchmal im Fernsehen. Ich bedauere sie, weil wenn plötzlich die Batterie leer ist oder etwas geht fehl, so verkehrt, dann muss jemand schnell einen neuen Tablet oder... Werden Sie noch wissen, wie Sie das schnell finden können in ein, mit Blätter? Ich mag es noch immer so. Ich bin etwas veraltet. Okay. Also ward vollendet Himmel. Das ist jetzt Kapitel 2, Vers 1. Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Hat Gott das gesagt oder hat man das gehört von irgendeinem anderen Tag der Woche? Nein. Manche sagen, Sonntag ist abgesondert oder heilig und so weiter. Ich habe kein Problem damit. Für mich aber ist Schabbat der einzige Tag, den Gott heiligte. Jetzt, was bedeutet das? Ich weiß, es gibt manche christliche Gruppen, die sagen, ach, man muss Gottesdienst an dem Tag haben. Das ist das Wichtigste. Nein, das ist nicht Schabbat. Wir haben Gottesdienst dreimal jeden Tag. Morgengebet, Nachmittagsgebet und Abendgebet in der Synagoge. Also ich streite wieder nicht mit den anderen. Ich sage nur, was es für uns bedeutet. Es bedeutet nicht zur Synagoge zu gehen, obwohl viele gehen zur Synagoge, nur am Samstag. Aber Schabbat bedeutet nicht schöpfen, nicht kreieren. Nicht arbeiten. Das Wort schöpfen auf Hebräisch ist im initiven Form livro, aber im ersten Vers der Bibel bara, bet resh alef. Ich habe gehört, ihr lernt auch Hebräisch hier. Ja? Bet, Resh, Aleph. Die drei Buchstaben. B, R und Aleph. Naja, es hat kein... Es lautet nicht. Sagt man so. Es hat keine... No sound. Man muss erst die Vokale darunter tun. Dann hat es erst einen Klang. Ohne Vokal hat Aleph keinen Klang. Es ist stumm. Bara bedeutet, etwas zu erschaffen. Und ganz wichtig, aus nichts. Aus nichts. Dies ist diese Idee, oder man sagt auf Englisch Concept. Konzept ist etwas anderes auf Deutsch, weiß ich. Dies ist die Idee, die man auf Hebräisch kennt, als Yesh Me'ayin. oder auf gut Lateinisch, Creatio ex nihilo oder Creatio ex nihilo. Auf Deutsch, etwas aus dem Nichts erschaffen. Die alten Griechen, die glaubten, dass die Götter tatsächlich die Welt, so wie wir es kennen, die Planeten, die Götter haben die Planeten geschaffen, aus dem Chaos. Also war etwas, das schon bestand, nach deren Glauben. Aber wir sagen, aus dem Nichts. Die Wissenschaftler bis vor kurzem glaubten auch, dass unser Universum ewiglich war. Also da war kein Beginn und da ist auch kein Ende. So glaubten die meisten Wissenschaftler bis vor kurzem, ungefähr vor 100 Jahren, begann diese Idee von einem Big Bang, auf Englisch Urknall. Jetzt, der Dr. Einstein, er hatte auch ein wenig Problem damit. Und er wollte nicht gern zugeben, dass so etwas sein könnte, dass plötzlich ist etwas da, das nicht schon bestand. In irgendeiner Form, auf irgendeine Form oder irgendeine Form. Er hat ein Problem damit, aber er musste zugeben, trotz all seiner Theorien, der Relativismus und was immer es heißt auf Deutsch, weiß ich nicht. Relativität? Auf Theorie. Ja, okay. Er musste zugeben, nach einigen haben gesagt, deine Kalkulationen eigentlich müssen dazu führen, dass da tatsächlich ein Beginn war. Und er hat es dann tatsächlich mit etwas, wie sagt man, er war ärgert, Widerwill zugegeben. So, die Wissenschaftler sagen, da war ein Beginn, die meisten heute, da war ein Beginn. Sie werden noch nicht sagen, dass Gott es war, aber sie sagen, aus dem Nichts war plötzlich ein Urknall und sie sagen, da muss gewesen sein, und ich bin kein Physiker und Wissenschaftler, der sich mit diesen Sachen beschäftigt, aber sie sagen, da musste plötzlich ein sehr intensives Licht gewesen in diesem Moment. Schön. Schön. Sie haben ein paar Schritte in unsere Richtung gemacht oder zu unserer Richtung gemacht, die Wissenschaftler. Also ich möchte die auch dafür bedanken, dass sie geben zu, dass da war ein Urknall. Ja, für uns der Urknall heißt Gott. Er sprach, es werde Licht. Es ward Licht. Wenn wir diese Dinge betrachten, auf diese Ebene, Sonne, Mond, Sterne, meistens denken wir an Ewigkeit. Auf Hebräisch heißt Ewigkeit Olam, das bedeutet Ewigkeit. Wir denken, das sind die Dinge, die sind immer, die bleiben, die bestehen immer. Auch wenn der eine oder der andere Stern ab und zu mal explodiert. Oder ein, wie sagt man, Asteroid? Asteroid plötzlich in den Mond knallt oder was immer. Man glaubt, dass diese Dinge, die da oben sind, die sind immer da. Die Planeten, sie gehen so, sie drehen und dann gehen sie rum, die anderen Sonnen, Sterne und so weiter. Diese Sachen kann man Voraussagen. Wie haben die Leute damals um die Erde gereist, als sie in ihre Schiffen andere Länder gefunden haben plötzlich? Wo haben sie geschaut? Die Sterne, die sind immer da. Okay, die bewegen sich einmal da, einmal da, einmal da, aber sie haben dann auch Geräte gemacht, die diese Dinge lesen konnten. Milliarden von Sternen. Alles choreografiert durch Gott. Wie wunderbar. Es ist wie ein Tanz da oben. Alles bewegt sich. Wie wunderbar. Diese Phänomene, die regelmäßig bestehen, man nennt sie oft Gesetze des Universums oder auch Naturgesetze. Manche nennen sie Gesetze des Wissenschafts. Es gibt verschiedene Namen. Wir können daran denken, wie der Newton uns das Gesetz Schwerkraft gegeben hat, oder die Gesetze der Thermodynamik, oder wie Energie, Conservation, ist immer da, auf irgendeine Weise. Die Energie bleibt da, ob es sich in Hitze dann später entwickelt und andere Sachen. All diese Gesetze, wenn wir nicht an Schwerkraft glauben würden, alle von uns, wir würden es nicht wagen, aus unserem Hause zu treten. Ein Fuß. Weil plötzlich würden wir alle schweben und einfach weg sind wir. Also wir glauben an diese Dinge. Wenn irgendein von diesen Prinzipien, diese Gesetze, sich plötzlich ändert, würde unser Plan, alles, was wir sind und was um uns herum ist, würde sich auch verändern. Wenn der Mond ein bisschen größer wäre, was würde passieren? Nur ein bisschen größer. Plötzlich würden die Wellen, Wasserwellen, wie sagt man, Tide, Ebbentide. Ebbe und Flute. Statt ein paar Meter würden sie 30, 40, 50 Meter hoch sein, die Wellen. Nur eine kleine Veränderung im Mond. Die Sonne ein bisschen näher. Ein wenig bisschen näher. Alles würde Kohle sein. Was von die Gesetze Gottes, und ich rede jetzt nicht über Schabbat oder die Opfergesetze oder was ich vorhin erwähnte, man soll die Ecken vom Ackerlandgebiet nicht ernten, man soll das für die Armen lassen, aber die sind sehr wichtig, aber ich rede jetzt von seinen Verheißungen. Diese Gesetze. Glaubt ihr, dass es wird wieder eine Sintflut geben? Nein. Das ist ein Gesetz der Natur. Das ist ein Naturgesetz. Gott hat es uns gegeben. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mich euch einen Bund auf und mit eurem Samen nach euch und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus dem Kasten gegangen ist. Heißt es wirklich so, Kasten? Sagt man so auf Deutsch, Kasten? Ja? Ja. Das ist nicht so ein Altdeutsch. Das ist so, okay. auch was aus dem Kasten gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte mein Bund also mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt soll werden mit dem Wasser der Sintflut. Und soll hinfort keine Sintflut mehr kommen, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, dass das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch hinfort ewiglich. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und alle lebendigen Seelen in allerlei Fleisch, dass nicht mehr hinfort eine Sintflut komme, die alles Fleisch verderbe. Man kann weiterlesen, aber es reicht. Wir können sagen, dass diese Verheißung, nicht alles Fleisch, alle Menschen wieder umzubringen durch eine Sintflut, ein Gesetz der Natur ist. Es kann keine Sintflut mehr geben. Es kann Tsunamis geben. Es kann eine Flut geben, hier und da. Aber keine Sintflut für die ganze Welt. Jetzt möchte ich zwei Dinge zitieren, die wurden schon genannt. Die zwei Gründe, warum wir den Schabbat feiern. Wir haben schon gelesen im Kiddusch, dies ist 1. Mose, Kapitel 2, also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn darum, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. Und wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 8. Und 11, gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am siebenten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Grund Nummer 1. Gott schuf die Welt, sieben Tag ruhte er. Deshalb sollen wir den Schabbat feiern. Und wenn ich sage wir, ich sage nicht, dass ihr es müsst. Das sage ich nicht. Ich sage, Gott hat uns diesen Weg gegeben und wir tun es gern. Andere wollen es auch tun. Und ich finde es schön, dass man sich auf diese Weise auch mit Israel identifiziert und auch sehr gut. Und man will auch Gott und seine Schöpfung auch erkennen, dass er es getan hat. Also es ist schön, aber ich sage und würde niemals sagen, ihr müsst den Schabbat halten. Für uns ist es etwas anderes. Und wir können auch in 5. Mosebuch lesen, das wäre Kapitel 5, 5. Mose, Kapitel 5, Vers 15. Denn du sollst gedenken, dass du auch Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort ausgeführt hat mit einer mächtigen Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Schabbattag halten sollst. Also wir sollen uns an die Schöpfung erinnern und an den Auszug. Und wir haben gehört, nicht nur erinnern, das war auch sehr schön, was wir heute schon vorher gehört haben, man soll auch sich an seine Situation heute, an diesem Tag, man kann auch in Sünde, sagt man, entsklavt oder versklavt. Versklavt sein. Eine sehr schöne Gedanke hat Bruder Diekmann da gebracht. Also zwei Dinge, Schöpfung und Auszug aus Ägypten. Merken wir das, was mit Israel passiert, der Auszug aus Ägypten, wird in Zusammenhang mit die Schöpfung gebracht. Die Schöpfung und Geschehene in die israelische Geschichte. Ja? Wir kommen zurück zu diesem Punkt. Ich will es nur jetzt sagen, dass wir aufmerksam sind. Psalm 148, die Verse 1 bis 6. Psalm 148. Halleluja! Lobet im Himmel den Herrn, lobet ihn in der Höhe, lobet ihn alle sein Engel, lobet ihn all sein Herr, lobet ihn Sonne und Mond, lobet ihn alle leuchtenden Sterne, lobet ihn ihr Himmel allenthalben und die Wasser, die oben am Himmel sind, die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er hält sie immer und ewiglich, dass sie nicht anders gehen dürfen. Auf Hebräisch, Chok Natan Veloya Avor. Er hat verordnet, es wird nicht vergehen. Die Schöpfung, wie alles funktioniert, da ist eine Ordnung da. Und diese Ordnung ist ewiglich. Auch hier auf Erden, auf unserem Globus, die Natur funktioniert nach einer Ordnung. Lass uns Psalm 104 lesen, Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest aus den Himmel wie einen Teppich. Du wölbest es oben mit Wasser. Du fährst auf den Wolken wie auf einen Wagen und gehst auf den Fittichen des Windes. Vers 5. Der du das Erdreich gegründet hast auf seinen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Mit der Tiefe decktest du es wie mit einem Kleide, und Wasser standen über den Bergen. Vers 9. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen die nicht und dürfen nicht wiederum das Erdreich bedecken. In den folgenden Versen lesen wir, dass Gott auch sich um die Tiere kümmert. Er gibt sie Wasser, Gras, Vegetation, dass Tiere und sogar die Menschen essen können. Dass du Brot aus der Erde bringest, steht es geschrieben dort. Der Mond, die Sonne, Dunkelheit, Licht, alles für die Menschheit und für die Tiere. Vers 24. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weislich geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Wir sehen, dass Gott hat tatsächlich alles so geordnet in unsere Welt. Oben und hier auf Erde auch. Er ist uns gütig. Alles funktioniert richtig, dass wir leben können. Wir wissen, würde die Sonne, der Mond nur ein bisschen näher kommen oder weiter entfernt, dann könnte die Menschheit nicht existieren. Und nicht nur die Menschheit, alles. Alles ist perfekt, wie eine Schweizer Uhr. oder eine Glashüttene. Psalm 136. In diesem Psalm preisen wir Gott wegen seiner vielen Taten der Güte. Oder sagt man Gütigkeit? Güte. Güte. Der ganze Psalm, es ist eine Liste von verschiedenen Beispielen, von Geschehnissen, Taten, die beweisen, Gott hat uns Gutes getan. Wieder wird das Thema Schöpfung genannt. Vers 5 und danach. Der die Himmel weislich gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Erde auf Wasser ausgebreitet hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Die Sonne dem Tage vorzustehen, denn seine Güte währet ewiglich. Den Mond und Sterne der Nacht vorzustehen, denn seine Güte währet ewiglich. Denn dann plötzlich redet der Psalm oder ist die Rede im Psalm über oder von verschiedenen Geschehnissen in unsere Geschichte, Israels Geschichte. Zuerst alles, was in der Natur so geschieht, und dann plötzlich in Israels Geschichte. Hat uns aus Ägypten gebracht und Verschiedenes und so weiter. Und dann ganz am Ende lesen wir, der allem Fleisch Speise gibt, denn seine Güte währet ewiglich. Warum würde dieser Psalm uns zuerst erzählen, dass Gottes Güte ist bewiesen, indem er Sonne und Mond gemacht hat, was für uns, wir wissen, das ist alles notwendig, dass wir essen können, dass wir Speise haben. Ohne alles diese Ordnungen im Himmel und auf Erde, ohne Wolken und Regen und alles rum und dran, würde es kein Gas geben. Könnten wir keine Weizen ernten. Könnten wir kein Brot machen. Aber warum plötzlich da in der Mitte ist das alles mit Israel? Ich verstehe, warum es beginnt, so wie es beginnt. Und am Ende steht geschrieben, der allem Fleisch Speise gibt, denn seine Güte währet ewiglich. Aber warum das alles mit Israel da? Das ist wie eine Unterbrechung. Es ist nicht, aber als ob es eine Unterbrechung ist. Dieser Psalm ist anders als was wir schon gelesen haben, Psalm 104, weil das alles wird unterbrochen mit der Geschichte von Israels Geburt als Nation. Es verlässt Ägypten, seine Güte währet ewiglich, er bringt uns zum Land, seine Güte währet ewiglich. Wie passt das alles so hinein? Da ist hier eine große Botschaft an uns allen. Und wir haben es nicht kapiert. Die meisten haben es nicht kapiert. Diese Botschaft sagt zu uns, dass Israels Existenz ist so wichtig wie Sonne, Mond, Stern, Wasser, Wolken, Regen. Die Welt hat es noch nicht kapiert. All diese Dinge wurden geschaffen, dass die Menschheit leben könnte. Könnte. Kann. Geht auch vielleicht. Kann. Alles. Wähl ein Form. Bitteschön, ihr könnt wählen. All diese Dinge sind für unsere Benefit, für unsere
Vorteil.
Sind zu unserem Vorteil. Und auch Israel. Immer wieder wird Israel in Zusammenhang mit was da oben geschaffen wurde und was zur Ordnung auf, hier unten auf unserer Welt geschieht, immer in Zusammenhang mit diese Dinge gebracht. Es ist wie ein roter Faden durch unsere Bibel. Selbst Israel ist für die Menschen wichtig, um zu existieren. Man kann das geistlich betrachten, man kann das physisch betrachten. Wir werden sehen. Jemand mag sagen, du hast zu viel gewagt. Was du jetzt sagst, ist zu extrem, zu fanatisch. Du bist ein Israel-Fan, du kommst aus Israel, natürlich, du hast Voreingenommenheiten und man könnte so etwas vielleicht sagen. Aber ich glaube, dass die Welt hat die Wichtigkeit Israels underestimated.
Unterschätzt.
Jetzt mir jemand mag noch etwas anderes sagen. Du redest so viel über Israel, aber wir hier sind Christen. Warum redest du nicht zu uns über Jeshua, über Jesus? Ist das nicht viel wichtiger als all das, was mit Israel zu tun hat und so weiter? Und ich habe auch öfters hier über die Politik im Nahen Osten gesprochen und solche Dinge und die History, die Geschichte und so weiter, um Völkerrecht. Das ist alles schön und gut, aber ist nicht Jesus wichtiger? Erstens, ich verneine nichts von dem, was zu Jesus zutrifft, auf Jesus zutrifft. Ich verneine nichts. Aber wir müssen uns erinnern, dass er war auch Jude, Teil seines Volkes, vom Hause Davids, Stamm Judas. Er musste unter seinem Volk geboren sein, werden, um Messias zu sein. Musste. Was ich über Israel sage, trifft auch zu auf Jeshua. Also, ich glaube nicht, dass da ist irgendwie Neid, wenn ich über Israel rede, da ist kein Neid. Jesus hat nicht, sagt man Neid oder ist nicht Neid? Neidisch. Er ist nicht neidisch. Er ist Teil von Israel. Die Bibel lehrt, Gott liebt Israel ewiglich. Jeremia Kapitel 31, Vers 2 in manchen Übersetzungen, 3 in andere Übersetzungen. Wenn Gott Israel so viel oder so sehr liebt, sollte ich nicht auch Israel so sehr, sehr lieben, wenn ich das könnte. Ich kann nicht so viel lieben. Aber er liebt Israel ewiglich, mit einer ewigen Liebe. Also wenn jemand sagt zu euch, ihr seid Israel-Fans, aber ihr vergisst das andere. Sie versuchen euch zu demütigen und Unsicherheit in euch zu tun, was überhaupt nicht zutrifft. Diejenigen lieben Israel zu wenig, diese Leute, die so auf diese Weise kritisieren. Sie lieben Israel zu wenig. Ich verstehe nicht, dass manche Christen überhaupt nichts Gutes über Israel zu sagen haben, obwohl sie bezeugen, dass sie an Gott glauben, an Jesus glauben und sie verachten sein Volk oder betrachten Israel als unwichtig. So etwas am Rande. Es ist nicht am Rande, Sonne, Mond, Sterne, Regen. Ich glaube, dass die Wahrheit ist die Wahrheit. Und wenn Gottes Wort etwas Positives über Israel bringt, dann was kümmere ich, was die anderen zu sagen haben, ob die UNO, die EU, die BDS-Leute oder selbst die christliche Stützer von BDS. Und es gibt sehr viele. Zu viele. Wer von euch würde Folgendes sagen? Du redest zu viel von Mond und Sterne. Du vergötterst, sagt man so, vergötterst, Mond und Sterne. Ich könnte hier einen Vortrag halten über Klimawandel. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, ich glaube an Klimawandel. Sogar, dass Menschen die Klima beeinflussen. Aber wie? Weil wir zu viele Cola-Flaschen trinken und einfach so wegschmeißen? Nein. Weil wir nicht das tun, was Gott von uns erwartet. Wir sind nicht gehorsam. Und deshalb, er macht die Wolken zu. Er lässt die Erde verdorren. Er tut es. Klimawandel kann nur er tun. Aber es ist wegen die Menschen. Also glaube ich an Klimawandel, weil wir zu viele Autos haben? Nein. Wir sollen unsere Umwelt richtig behandeln, natürlich. Wir sollen nicht neben den Mülleimer hinschmeißen. Man soll im Mülleimer schmeißen und man soll recyceln, wenn möglich. Und wir sollen weniger fahren und mehr Fahrrad fahren, weil es, du bist dann auch gesünder. Alle gesünder? Ihr habt nicht gesagt, ihr seid Sünder. Wir alle sünden, alle sünden. Es ist gut, aber er entscheidet Regen, Hitzewelle, Hitzerekord in Frankreich heute, 45 Grad in irgendwo im Süden, genau zu sein, 45,1. Aber er will uns Gutes tun. Er möchte uns Regen schicken. Er will, dass wir, dass die Felder voller Weizen sind und Mais zur richtigen Höhe wächst und alles. Er will, dass wir alles haben. Aber weil wir nicht gehorsam sein und wollen, wie heißt es, gemeine, Gerechtigkeit, diese, alle sollen die gleiche Rechte haben und alle sollen heiraten und sollen dies tun und das tun und alles, was nicht nach dem Wort Gottes ist. Was wollen die Menschen? Lese Propheten Haggai auf Hebräisch. Haggai. Und da sagt Gott, ihr habt keinen Regen. Warum klagt ihr? Ihr habt keinen Regen. Ihr habt kein Geld in eure Taschen. Es geht durch den Taschen, als ob ihr Löcher habt in eure Taschen. Wirtschaftliche Probleme, Naturkatastrophen. Lies den Propheten Haggai. Die Menschen haben Gott vergessen. Sie saßen zu Hause in schönen Wohnungen, nachdem sie zurück aus Babylon kamen und zurück nach Israel und hatten sogar schöne Gemälde an den Wänden. Und der Tempel war noch kaputt. Sie haben die Reihenfolge vergessen, was wichtig war. Alles andere wäre dort gewesen. Gott benutzt die Natur, um die Menschen zu erzählen, ich regiere, nicht die Menschen. Und es tut mir leid, jedes Mal, wenn ich höre, ein Theologe oder wer immer, der sagt, wir wissen nicht, warum es ein Tsunami gibt. Es ist einfach so. Es sind. Vielleicht verstehen wir nicht genau, warum. Wir müssen nachprüfen oder ausfinden, warum das geschieht. So wie Gott sagte zu denen durch den Propheten Haggai. Ihr sollt, wie sagt man, ausfinden, warum das so geschieht. Was habt ihr vergessen? Was habt ihr nicht richtig getan? Das sollen die Menschen fragen. Und kommen Pastoren und Theologen und sagen, nein, bitte zieh keine Schlussfolgerungen davon. Das ist nicht biblisch. Ich sage nicht, dass die Leute, die damals in Indonesien durch Tsunamis umgebracht wurden, auch Kinder. Ich kann das nicht erklären. Aber wir sollen die Ursache recherchieren. Erwartet Gott. So hat er mit Israel geredet. Also ich glaube an Klimawandel und diese Sachen. Psalm 135, wie die anderen Psalmen, die ich schon notiert habe. Es beginnt mit wieder Gott, man soll Gott preisen. Und dann geht es weiter, Gott hat Jakob gewählt für sich selber als einen besonderen Schatz, Vers 4. Dann sagt, das lesen wir im Psalm, erwähnt wieder Himmel, die Gestalte im Himmel und auf Erden und so weiter. Alles, was er geschaffen hat, nach seinem Willen. Dann die verschiedenen Sachen, die auch auf Erde geschehen. Wolken, Blitz, Regen, Wind. Und dann wieder der Psalm erzählt von Gottes Taten an Israel, seine Güte an Israel. Wieder zusammen. Einschließlich die Wunder Gottes in Ägypten und Israels, als Israel seine Feinde besiegt hat und das Land, das es uns gegeben wurde. Da ist ein anderer Text. Ich möchte es, dass wir uns das auch notieren. Und das kommt aus Parshat Ha'azinu. Das ist im 5. Mosebuch, Kapitel 32. 5. Mosebuch, Kapitel 32. Und 30, das sogenannte Lied des Mose. Ist das Lied des Mose, in diesem Lied ruft Mose zu Himmel und Erde. Und er ruft, sie sollen Zeugen sein. Zeugen für was? Alledem, was Israel geschehen ist, wird und also Vergangenheit, was jetzt passiert und was in der Zukunft sein soll. Also Israels Schicksal. Dieses Lied springt hin und her den verschiedenen Geschehnisse. Vergangenheit, Zukunft. Es würde helfen, wenn wir alle hier Hebräisch sprechen würden. Also bitte nimm teil an die hebräische Unterrichte hier. Es würde wirklich helfen, weil jemand, der Hebräisch versteht oder hört, wird etwas merken. Es wird etwas schwierig sein, aber ich werde es hier trotzdem bringen heute Abend. Ich versuche es, hoffentlich kann ich es gut genug erklären. Da ist, wenn man ein hebräisches Ohr hat, okay, ich sage nicht jüdisches Ohr, ein hebräisches Ohr hat, dann werden wir etwas hören, gewisse Muster oder besser gesagt vielleicht Töne und Klänge. Ich möchte, dass wir besonders Vers 10 und 11 an diese Verse schauen und betrachten. Leider die Übersetzungen werden dies nicht zeigen, was ich versuche euch zu erzählen, aber ich werde es auch auf Hebräisch bringen. Also Vers 10 und 11, das war 5. Mosebuch, Kapitel 32. Ich lese. Diese Verse sprechen von Gottes Taten und so weiter. Gleich nach dem Exodus, gleich als Israel ausgewandert ist. Und was geschah in der Wüste? Okay. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde, da es heult. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel, wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihn schwebt, breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Erinnert dieser, ich weiß nicht, ob man es so sagt auf Deutsch, wenn ihr das liest oder hört, erinnert das euch an etwas, das ihr schon einmal woanders gehört habt? Naja, die Worte auf Deutsch, vielleicht, er trug sie wie und so weiter, ja. Aber es ist eher der Klang. Nicht die Worte selber, aber der Klang. Und auf Hebräisch. Ihr konntet eigentlich nicht antworten. Es wäre nicht möglich gewesen, außer ihr den hebräischen Text liest. Jetzt möchte ich es euch ein bisschen näher bringen. Ihr habt den Text vor euch, ja? In der dürren Einöde. Also er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde. Wie heißt das auf Hebräisch? Hat jemand eine hebräische Bibel dabei?
Ja.
Ja? Wie steht es geschrieben?
Ich kann
das
nicht lesen.
Aha. Uvetohu. Der dürren Einöde. In der dürren Einöde. Das ist danach. In der Wüste, aber da, du musst mehr lesen, weiter. Ja, das war 5. Mosebuch, Kapitel 32, Vers 10 und 11. Er fand ihn in der Wüste und Vetohu. Uwe Tohu. Ja, das ist reicht. Uwe Tohu. Da denken schon einige. Tohu. Ich kenne doch das Wort. Es geschieht nur zweimal in der ganzen Tora. Das Wort Tohu. Bei der Schöpfung. Jetzt, das nächste. Hier hat es nicht mit Bedeutung zu tun, aber eher Klang. Für jemand, der ein hebräisches Ohr hat, er wird es hören. Er umfing ihn. Yesove venhu, yevonenehu. Es ist nicht genau das Gleiche, aber der Klang ähnelt Vavohu. Habt ihr es gehört? Tohu Vavohu. Das kennt ihr, diesen Ausdruck, diesen Satz in der Schöpfungsgeschichte. Yesove venhu, yevonenehu. Wie seinen Augapfel. Hier hat es nicht, ist es nicht Klang, aber tatsächlich Bedeutung. Augapfel heißt auf Hebräisch hier Ishon. Ishon. Aber es hat eine zweite Bedeutung. Es kann auch bedeuten Folgendes. In der Dunkel der Nachts.
Dunkelheit.
Aber wirklich, das dunkle Dunkelheit. Oder die dunkle Dunkelheit. Ein Augapfel, wenigstens im Nahen Osten, damals war meistens schwarz. Wir hatten nicht so viele blauäugige Juden wie heute. Blonde, rothaarige, weißhaarige, grau, braun, was immer es gibt. Alles in Israel. Man kann heute nicht sagen, Juden sehen so aus und so aus. Diese Rassentheorien sind total Schwachsinn. Aber Augapfel ist dunkel. Deshalb heißt es Ishon, der Augapfel. Aber die andere Bedeutung ist einfach Dunkelheit. Wo haben wir schon von Dunkelheit gehört? Ein anderes Mal. Tohu. Vavohu, Dunkelheit. Und wir haben auch gelesen hier, er behütete wie seinen Augapfel, also Dunkelheit, wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihn schwebt das Wort, auf Hebräisch, Merachefet. Das gleiche Wort, das in der Schöpfung, in die Schöpfungsgeschichte steht. Geist Gottes schwebte. Also wir haben Tohu Vavohu, Dunkelheit und Schweben. In dieser Reihenfolge. Ihr würdet das nicht hören. Aber ein Jude, der seine Bibel kennt, oder ein Theologe, der seine Bibel kennt, auf Hebräisch, würde in diese ganze Geschichte, als Israel Nation wurde, als es in der Wüste eine Nation wurde, nach dem Auszug, der Jude würde sich erinnern an die ganze Schöpfungsgeschichte. Er hört die gleiche Klänge. All diese Worte sind in diesen zwei Versen behalten und sie erinnern uns an die Schöpfung. Und die Erde war wüst und leer, Tohu Vavohu, und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 1. Mosebuch, Kapitel 1, Vers 2. Psalm 149, Vers 2. Israel freue sich des, der es gemacht hat. Ich habe dich schon einmal hier erwähnt. Hier möchte ich es jetzt, wenn ihr es mir erlaubt, ein bisschen mehr ausführlich bringen. Gott hat Israel gemacht. Kann irgendein anderes Volk sagen, Gott hat uns gemacht? Ja, werden manche vielleicht sagen. Hat nicht Gott auch Ismael gemacht? Er hat gesagt, er würde eine große Nation aus ihm machen. Oh, so vielleicht ist dann Israel nicht so besonders in diesem Fall. Gott sagte, ich will ihn zum großen Volk machen. 1. Mosebuch, Kapitel 17, Vers 20. Auf Hebräisch. Unetativ le goy gadol. Ja, Gott hat gesagt, er würde es tun. Aber das Wort zu machen ist nicht eine korrekte Übersetzung. Hier das Wort unetativ kommt vom Wort latet. Latet. Es kommt von geben. Geben. Und es bedeutet, dass Gott macht eine Konzession. Sagt man das auf Deutsch? He gives in. Es war der Abraham, er hat gesagt, ich wünschte, dass auch mein Sohn Ismael wäre gesegnet. Vor Gott.
Er geht ein.
Das ist, was es bedeutet. Ich erlaube, dass er eine große Nation wird. Das ist, was es bedeutet. Man sagt auf Hebräisch, Ani noten lecha lasot et zeh. Ich erlaube dich, das zu tun. Ani noten, ich gebe es. Und es bedeutet, ich erlaube es. Also, er erlaubt, dass der Ismael auch ein großes Volk werde. Ja, okay. Aber es bedeutet nicht, dass er tatsächlich ein großes Volk aus ihm gemacht hat. Aber von Israel steht geschrieben, dass er tatsächlich Israel gemacht hat. Psalm 149, Vers 2. Wenn Gott zu Abraham spricht und auch in anderen Stellen, lesen wir, Gott hat es gemacht und er benutzt verschiedene Worte. Einmal sagt er, ich mache es. Ein anderes Mal sagt er, ich forme es. Aber wichtig für uns, für meinen Zweck hier heute Abend, ist Folgendes. Jesaja Kapitel 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Geschaffen hat. Das Wort ist Boracha. Das ist vom Wort Bara, das wir vorhin gehört haben. Bara, zu schaffen. Aus nichts. Israel wird wieder zu diesem Niveau gebracht, wie die Ordnungen des Universums. Gott hat Mond, Sonne, Sterne, Israel geschaffen. Auf Hebräisch sagen wir niemals, ich habe das geschaffen. Das sagen wir nicht auf Hebräisch. Wir sagen, ich habe das gemacht. Ich habe das getan. Ich habe eine Statur, sagt man gemeißelt oder wie? Gemeißelt. Ich habe es geformt. Ich habe gemalt. Ich habe dies und das getan. Aber niemals auf Hebräisch würde irgendeiner sagen, ein Mensch hat etwas geschaffen. Wir benutzen das Wort bara, zu schaffen, nur wenn wir über Gott reden. Er schafft, kein anderer. Das wird hier gesagt. Er hat uns aus nichts geschaffen. Das könnten wir auch heute sagen, wie Israel heute existiert. Aus was? Aus einem Volk, das eigentlich sollte nicht mehr existieren. Sollte nicht. Nach Menschenverstand sollte es kein Israel heute geben. Ich werde nicht zu viel sagen, weil vielleicht wird mein Vater darüber reden. Also. Vers 15, selben Kapitel. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe. Bore Israel, euer König. Ich könnte weitere Verse lesen, die das Gleiche beweisen, aber ich werde die weglassen. Ich möchte springen zu Jeremia Kapitel 31, Vers 35 bis 37. Ich werde nicht kommentieren, ich werde sie nur lesen. So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf der Nacht zum Licht, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, spricht der Herr, so soll auch aufhören der Same Israels, dass er nicht mehr ein Volk vor mir sei ewiglich. So spricht der Herr, wenn man den Himmel oben kann messen und den Grund der Erde erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen Samen Israel um alles, was sie tun, spricht der Herr. Wieder wird Israels Existenz zu das Universum, alles, das da oben ist und was ewiglich bleiben wird, wie der Psalmist sagt, dieser Vergleich, Israel, Sonne, Mond und Stern. Das bedeutet, Israel wird ewiglich existieren. Israels Existenz ist permanent. Gleich Sonne, Mond und Stern. Wie all die Gesetze des Universums und Naturgesetze. Man könnte sagen, Israel ist ein Naturgesetz, das nicht sich ändern wird. Kommen und sagen manche, naja, aber sie haben dies getan, das getan, rebelliert, Götzendienst haben sie auch getan, etliche Male, und dann vor 2000 Jahren haben sie sogar Jesus nicht anerkannt. Merken wir etwas hier, was Gott gesagt hat, in dem, was ich soeben gelesen habe? All die Gründe sind da, dass Gott könnte uns verwerfen. Die sind da. Wir haben rebelliert. Wir waren nicht gehorsam. Wir haben Götzendienst getan und so weiter. Er könnte uns verwerfen. Aber was hat er gesagt? All diese Dinge treffen nicht zu. Wir wurden gezüchtigt. Aber unsere Existenz kommt nie in Frage, auch wenn wir all diese Dinge getan haben. Haben wir das verstanden? Was wir gelesen haben aus Jeremia Kapitel 31. Die Sünden werden das nicht ändern. Israel ist ein Naturgesetz. So beständig? Es wird immer sein. Das heißt es so beständig? Wie Sonne, Mond und Stern. Was haben wir gelesen? Wenn man den Himmel oben kann messen und den Grund der Erde erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen Samen Israels um alles, was sie tun. Er würde es tun, wenn man Sonne, Mond und Sterne zerstören könnte. Wenn diese würden vergehen, dann würde er alles, was wir getan haben, betrachten. Kann man das tun? Kann man Mond, Sterne und so weiter zerstören? Der Psalmist sagt, nein, die sind ewiglich. Also, ich will das noch einmal betonen, verstehen wir. Unsere Sünden führen nicht zu Verwerfung. Ich sage nicht, dass deswegen wir können tun, was wir wollen. Wir werden gezüchtigt, wir werden bestraft. Unsere Geschichte ist da, alle können es lesen, was uns geschah. Wir wurden zerstreut. Auf der ganzen Erde. Ja, aber er bringt uns nach Hause und wir werden dort sein. Dies ist meine Antwort an die sogenannten Theologen, die die Ersetzungstheorie vertreten. Die Ersetzungstheologie ist eine Lüge. Ich würde fast ein Wort benutzen, aber es ist vielleicht zu stark und es wird manche dann beleidigen. Also ich werde das Wort Ketzer nicht benutzen. Wer etwas sagt, was nicht stimmt, was nicht in der Bibel ist und etwas verbreitet, das das Gegenteil zum Gotteswort ist, was ist solch eine Person? Aber sie tun es ohne Wissen. Manche. Die meisten, sie wissen nicht, was sie sagen. Sie wissen nicht, worüber sie reden. Israel wurde ersetzt. Unsinn. Gott sei Dank, ihr seid eingepropft. Jetzt können wir gemeinsam Segen erhalten. Gott sei Dank. Ich könnte auch Gottes vergebende, und vielleicht ist das doppelt gemoppelt, aber auf Englisch, man könnte es so sagen, seine vergebende Gnade, his forgiving mercy. Ich könnte das auch erwähnen, seine vergebende Gnade zu Israel. Wie wird das verglichen? Es wird verglichen wie Gottes Verheißung zu Noah. Jesaja Kapitel 54, Vers 9. Er sagte dort, dass er würde nie wieder die Menschheit zerstören und seine Gnade zu Israel ist so unvernichtbar oder so bestehend wie seine Verheißung damals wegen die Wässer von Noah, die Ströme von Noah oder wie man das übersetzt, weiß ich im Moment nicht. Zuletzt. Nein, ich meinte, ich sage the waters of Noah. Die Flut von Noah. Die Flut. Ja. Jesaja Kapitel 41, Vers 11 bis 16. Also werden die Erlösten des Herrn wiederkehren und gen Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich von Menschen fürchtest, die doch sterben und von Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und vergiss es des Herrn, der dich gemacht hat? Der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet. Schon wieder. Vers 13. Du aber fürchtest dich täglich den ganzen Tag vor dem Grimm des Wütterichs. wenn er sich vornimmt zu verderben. Wo bleibt nun der Grimm des, sagt man Wüterichs oder Wüterichs? Wo bleibt nun der Grimm des Wüterichs? Der Gefangene wird eilends losgeben, dass er nicht hinsterbe zur Grube, auch keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer bewegt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Liebe Freunde, Israel ist Teil von Gottes Plan. Nicht vorübergehend, es ist immer Teil von Gottes Plan gewesen. Von Anfang der Menschengeschichte. Des Menschengeschichtes? Der Menschengeschichte. Von Anfang an, von der Zeit der Schöpfung, war Israel Teil von Gottes Heilsplan für die Menschheit. Ja, Abraham wurde erwählt später. Das war alles Teil von diesem Plan. Es hat alles seine Reihenfolge. Aber Israel war von Anfang da. Und dies möchte ich dann zuletzt sagen. Ich lege mein Wort in deinen Mund und bedecke dich unter dem Schatten meiner Hände, auf dass ich den Himmel pflanze und die Erde gründe und zu Zion spreche, du bist mein Volk. Vers 16, Jesaja Kapitel 51, Vers 16. Ich habe zu viel heute Abend gesagt. Ich will nur sagen, was wir soeben gelesen haben. Gott hat den Himmel gepflanzt, die Planeten, alles gepflanzt. Er hat die Erde gepflanzt und auch er hat Israel als sein Volk gewählt. Das bedeutet nicht, dass wir besser sind. Es bedeutet nur, wir wurden gewählt. Dieser Plan enthält, Gottes Plan enthält auch die Verbreitung, die Verkündigung, sein Wort, Gottes moralische Prinzipien und auch die, man könnte sagen, die soziale Gesetze, die wir haben, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen sollen. All das ist in unserer Tora. Und es steht geschrieben, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Jesaja Kapitel 2, Vers 3. Des Herrn Wort wird von Jerusalem ausgehen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von allem aus dem Mund des Herrn geht. Und Israel ist dieser Kanal. Ist Israel wichtig für Menschenleben, für das Leben, unsere Existenz? Absolut. Sonst würden wir einander zerstören, kaputt machen, ermorden und was immer alles da draußen geschieht. So verwirrt ist die Menschheit. Sie wissen nicht mehr, wer Frau und Mann ist. Und das ist eine große Lüge des Feindes. Weil dann würden die Menschen nicht sich vermehren. Und das geht genau gegen das, was Gott für die Menschheit als erstes Gebot gegeben hat. Sei fruchtbar und mehret euch. Dankeschön, ihr wart sehr, sehr geduldig. Es tut mir leid, dass ich so lange gesprochen habe.